Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es gibt mittlerweile einige Gutachten über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche mit tausenden Fällen, mit Opfern, mit Tätern und mit Männern in der Kirchenleitung, die Täter schützen und die Taten relativieren. Im fast 2000 Seiten starken Gutachten über Missbrauch im Erzbistum München und Freising von dieser Woche, da macht das der ehemalige Papst Benedikt schriftlich und für alle nachlesbar. Josef Ratzinger schreibt in einer Stellungnahme zu einem Fall, bei dem ihm Führungsversagen vorgeworfen wird. Die Tathandlungen bestanden jeweils im Entblößen des eigenen Geschlechtsteils vor vorpubertären Mädchen und in der Vornahme von Masturbationsbewegungen, auch im Zeigen pornografischen Materials. In keinem der Fälle kam es zu einer Berührung. Zitat Ende. Josef Ratzinger relativiert, was passiert ist. Mehr noch, er verleugnet den Übergriff, er verleugnet die eigentliche Straftat und er führt damit auch vor Augen, wie Teile der katholischen Kirche noch immer glauben, dass für sie eigene Regeln gelten, dass es zum Beispiel in Ordnung ist, kriminelle Geistliche zu versetzen, statt sie anzuzeigen. Wir möchten darüber sprechen mit Bernhard Arnut, Professor für Kirchenrecht an der Universität Tübingen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Arnut, was für eine Rechtsauffassung ist das?
Das ist weniger eine Rechtsauffassung als ein Kirchenbild, das hier zum Ausdruck kommt. Denn das Interesse der Kirche war, und das ist aus dem Münchner Gutachten zu entnehmen, aber auch schon aus vielen früheren Gutachten, das Interesse der Kirche war darauf gerichtet, den Ruf der Kirche zu schützen. Das ging jahrzehntelang vor Kinderschutz. Und das ist nicht nur einem individuellen Versagen von Bischöfen oder anderen kirchlichen Autoritäten geschuldet, sondern das hat auch systemische Gründe. Das Kirchenrecht hat strukturell sehr lange, also bis vor ganz kurzer Zeit, viel weniger auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen abgestellt, als vielmehr eben auf den Schutz des Rufs der Kirche.
Nur aber, um das mal ganz klarzustellen, in Deutschland unterliegen Kleriker dem gleichen Strafrecht wie alle anderen auch, oder?
Ja, natürlich. Insofern sie auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eine Straftat begehen, machen sie sich nach staatlichem Recht strafbar. Und sie hätten es übrigens auch nach Kirchenrecht getan oder haben es gegebenenfalls nach Kirchenrecht getan. Dieses Kirchenrecht ist aber nicht konsequent angewendet worden und man hat da, wo es möglich war, im Zweifelsfall lieber den Skandal vermieden, der durch eine entsprechende Anklage seitens der Staatsanwaltschaft erfolgt wäre, als sich die Mühe zu machen, den Täter tatsächlich auszuliefern und zu ertragen, was daraufhin vielleicht öffentlich geschieht, oder sich parallel dazu natürlich konsequent um den Schutz von Kindern und um das Seelen- und psychische Heil der Opfer zu kümmern.
Man hat den Eindruck, dass es immer noch so ist, dass gerade die katholische Kirche immer wieder ihre Geistlichen vor einer rechtlichen Verfolgung bei Verfehlungen schützt. Stimmt der Eindruck?
Ob das heute noch so ist, kann ich nicht belegen. Es gibt inzwischen Belege aus vielen Teilen der Welt, eben auch aus deutschen Diözesen. Das Münchner Gutachten hat jetzt noch einmal viele Fälle zusammengetragen, dass Bischöfe und ihre Generalvikare und ihre Ordinariate entweder aktiv vertuscht haben, in früheren Zeiten sogar aus den USA belegt, mit Zahlung von Schweigegeld an die Eltern der minderjährigen Opfer. In jedem Fall haben sie aber nicht mit der notwendigen Sorge sich um den Täter rechtlich gekümmert und um die Betroffenen des Missbrauchs durch Unterstützung gekümmert. Also zwischen aktiver Vertuschung und, ich würde sagen, Desinteresse müsste man noch unterscheiden, aber für die Opfer wiegt beides ähnlich schwer.
Jetzt hat Papst Franziskus nach der Veröffentlichung dieses Münchner Missbrauchsgutachts gesagt, wir brauchen eine strenge Anwendung des Kirchenrechts im Kampf gegen Missbrauch. Sie haben gerade schon ein Stück weit über Kirchenrecht gesprochen. Das ist aber trotzdem ja eine Sonderstellung der Kirche. Ist das überhaupt noch zeitgemäß?
Da wäre jetzt die Frage, was Kriterien für Zeitgemäßheit sind. Die Kirche beansprucht, einen eigenen Rechtskreis zu besitzen. Es gibt ein universalkirchliches Recht, das gilt weltweit in der lateinischen Kirche. Und das existiert parallel zum staatlichen Recht. Es ist also ja, ein paralleler zweiter Rechtskreis. Und am Beispiel sexuellen Missbrauchs Minderjähriger kann man das eben vorführen. Also ein Täter, der diese Tat begeht, macht sich, wenn Sie so wollen, doppelt strafbar. Einmal nach staatlichem Recht, da kümmern sich die staatlichen Strafverfolgungsbehörden drum. Und er macht sich auch durch die gleiche Tat nach Kirchenrecht strafbar. Es dürfte nach staatlichem Recht zumindest keine konkurrierende Rechtsordnung sein. Und dementsprechend müssten Taten nach beiden Rechtsordnungen geahndet werden, wobei die Kirche natürlich nicht die Ermittlungsmöglichkeiten hat, wie sie staatliche Strafverfolgungsbehörden haben, weshalb eigentlich also im Regelfall eine Tat der Staatsanwaltschaft angezeigt wird und das kirchenrechtliche Verfahren im Idealfall dann danach geführt wird.
Kann man denn dann die Frage stellen, wäre es einfacher, solche Kriminellen tatsächlich auch zur Rechenschaft zu ziehen, wenn es kein Kirchenrecht gäbe?
Nein, das sehe ich nicht. Das Kirchenrecht verhindert ja nicht die staatliche Strafverfolgung. Bischöfe könnten ihre Priester, wenn ein entsprechender Verdacht angezeigt wird, ja bei der Staatsanwaltschaft melden. Und sich danach dann nach ihrem eigenen Recht, also nach dem Kirchenrecht, um diese Tat kümmern. Dass man das nicht getan hat, ist nicht ein Problem des Kirchenrechts, sondern ein systemisches Problem oder ein Mentalitätsproblem. Es sollte durch Taten von Geistlichen ja nicht der Ruf der Kirche angefragt oder in den Schmutz gezogen werden. Man hat sich dem Mitbruder, das ist ja die kirchliche Terminologie, stärker verpflichtet gefühlt als den minderjährigen Opfern.
Wenn wir, Herr Arnold, dieses Mentalitätsproblem haben im Umgang mit den Mitbrüdern, wie Sie es sagen, muss man dann nicht auch bei der Priesterausbildung nachfragen, was wird da eigentlich für ein Verständnis vermittelt von Recht, Gesetz und Moral?
Ja, die Frage kann man stellen. Das beginnt in der Priesterausbildung, ist aber nicht nur in der Priesterausbildung verortet als Thema, sondern das zieht sich strukturell, also auch durch andere kirchliche Strukturen. In der Priesterausbildung werden Männer darauf vorbereitet, also in der katholischen Kirche ja nur Männer, darauf vorbereitet, später mal in eine sehr besondere Rolle zu kommen mit der Weihe. Denn nach katholischem Verständnis wird durch die Weihe, durch das Weihesakrament, ein Mann wesentlich anders. Also ganz anders als alle anderen Katholikinnen und Katholiken. Und damit zu etwas Besonderem, ja, befähigt, eine bestimmte heilsvermittelnde Rolle auszufüllen. Die Vorbereitung auf einen solch besonderen Stand, ja, fördert oder kann fördern, eben auch das Bewusstsein eben dieser Standeszugehörigkeit, dieser Besonderheit, dieses Andersseins.
Besonders sein kann ja auch heißen, über dem Recht zu stehen.
Das kann als Effekt hinten rauskommen, aber ist, glaube ich, nicht strukturell angezielt, sondern das, was an Informationen jetzt auch aus dem deutschsprachigen Raum vorliegt, ist eher ein Defizit im Hinblick auf das Bewusstsein für das, was jetzt in unserem Fall sexueller Missbrauch mit Menschen lebenslang gegebenenfalls macht, also wie tief die Wunden sind, die da geschlagen werden. Wenn frühere Entscheider, die in Ordinariatskonferenzen solche Fälle auf den Tisch bekommen haben, dann sagen, ja, dann haben wir gedacht, dann schicken wir den zum Psychologen und wenn der uns sagt, ist wieder gut, dann kann man ihn wieder einsetzen. Und auf die Frage, ob man denn nicht dran gedacht habe, ihn anzuzeigen, sagt, ja, der ist doch schon bestraft genug. Also das ist nicht im Bewusstsein geschehen, anzunehmen, dass es nicht mehrheitlich im Bewusstsein geschehen ist, über dem Gesetz zu stehen, sondern die Sensibilität dafür, dass hier etwas strafrechtlich Relevantes, und zwar gravierend strafrechtlich Relevantes geschehen ist, das war einfach nicht da. Das finde ich fast noch erschreckender.
Und wenn Sie sagen, das ist erschreckend, dass das gar nicht da ist, sehen Sie auch Hinweise darauf, dass es da den Beginn oder dass man da schon mitten in einer selbstkritischen Reflexion ist?
Also ich habe diese 1900 Seiten Gutachten noch nicht lesen können. Ich habe die Pressekonferenz verfolgt und natürlich die Medienberichterstattung. Und das, was darin referiert wurde an Einlassungen früherer und amtierender Bischöfe im Erzbistum München und Freising, lässt, vorsichtig formuliert, auf eine allenfalls sehr anfanghaft begonnene Reflexion schließen.
Nach wie vor?
Nach wie vor. Da stehen die meisten, nach meinem Eindruck, doch noch sehr am Anfang. Und die von Ihnen in der Eingangsmoderation geschilderte Tatbeschreibung und die Aussicht, da ist ja nichts passiert, nur weil der betreffende Priester die Kinder nicht angefasst hat, zeigt etwas, was heute durchaus zumindest vereinzelt noch anzutreffen ist, die Vorstellung, dass sogenannte Hands-off-Taten ja eigentlich nichts Gravierendes seien. Und nur da, wo es wirklich zum physischen Übergriff kommt, irgendwas, also überhaupt etwas geschieht, und je nachdem dann vielleicht sogar noch minder schwer. Dass all solche Taten gleichermaßen für die Betroffenen gravierende Folgen haben können und in vielen Fällen eben haben, das ist in kirchlichen Kontexten bis heute noch ein zu vermittelndes Thema.
Das sagt Bernhard Arnuth heute Morgen hier bei uns im Deutschland von Kultur. Er ist Professor für Kirchenrecht an der Universität Tübingen und wir haben gesprochen über den Umgang der Kirche mit Fällen von sexuellem Missbrauch. Herr Arnuth, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.